Dorf lebte ein reicher Schmied mit seiner einzigen Tochter, der lieblichen Akiko. Die Mutter war kurz nach der Geburt des Mädchens gestorben und der Schmied hatte zum zweiten Mal geheiratet, denn er brauchte eine Frau für die große Wirtschaft. Doch er hatte nicht glücklich gewählt. Die Frau war geizig und böse. Nichts konnte sie erfreuen. Am meisten aber ärgerte sie sich über Akiko, denn sie beneidete sie um ihr fröhliches Wesen und ihr freundliches Lächeln. Je größer das Mädchen wurde, umso mehr Arbeit lud die Stiefmutter ihr auf, sodass die junge Akiko bald die ganze Wirtschaft führte. Die Frau des Schmiedes saß nur faul da und erteilte Befehle. Und am Abend beschwerte sie sich bei Akikos Vater, dass ihr das Mädchen dies oder jenes nicht recht gemacht habe. Akiko weinte zwar, wenn sie von den Verleumdungen hörte, aber am Morgen war alles vergessen und sie ging wieder fröhlich ihrer Arbeit nach. Alles fiel ihr leicht und die Mägde hörten nie ein böses Wort von ihr. Akiko war freundlich zu allen, wusste sie doch nur zu gut, wie bitter Ungerechtigkeit schmeckt. Und ebenso freundlich und gut war sie zu dem fahrenden Volk, das sich in jedem Dorf findet, zu all den Mönchen, Bettlern und Bettlerinnen. Nie ging jemand mit leeren Händen von ihrer Tür. Auch den Lehrjungen steckte sie ab und zu eine Kupfermünze von dem Geld, das für den Haushalt bestimmt war, zu. Jedermann hatte das Mädchen gern. Wenn ihre Lieder durchs Haus klangen, wurde an alle froh ums Herz. Sie arbeiteten umso fleißiger und mit der Wirtschaft des Schmiedes ging es voran. Der Stiefmutter aber war Akikos Verhalten ein Dorn im Auge und es verging kein Abend, an dem sie nicht geklagt hätte. Mit jedem Hergelaufenen lässt sie sich ein, als ob sich das für ein Mädchen aus gutem Hause schickt. Sie wird uns noch alle Kunden vertreiben. Oder so kommen wir bestimmt ins Schuldgefängnis. Wenn ich einen Augenblick nicht aufpasse, verteilt sie, was ihr unter die Hände kommt. Ja, ausgeben kann sie wohl, aber selbst bringt sie keine Kupfermünze ins Haus. Wenn das so weitergeht, gehen wir bald betteln. Dann wirst du schon merken, wie weit es das gute Herz deiner Tochter gebracht hat. So verleumdete sie Akiko Tag für Tag. Und der Vater schenkte ihr Glauben. Er musste sein Geld schwer genug verdienen und sah es deshalb nicht gern, wenn etwas unnütz ausgegeben wurde. Akiko verteidigte sich nie gegen die Anklagen der Stiefmutter. Sie stand nur traurig mit gesenktem Kopf vor dem Vater und wischte sich die Tränen aus den Augen. Doch am nächsten Morgen klangen wieder ihre fröhlichen Lieder durchs Haus. »Sie nimmt die gut gemeinten Ratschläge nicht ernst«, sagte sich der Vater, wenn er sie so singen hörte. Und mit der Zeit verhärtete sich sein Herz. Und als sich die Stiefmutter am Abend vor Neujahr mit lautem Geschrei beschwerte, Akiko wolle Unglück über das Haus herrufen, sie habe den Gott des Glückes beleidigt, denn sie habe den Teig für den Neujahrskuchen nicht aus dem besten Reis, der im Hause sei, bereitet, sondern aus alten Vorräten. Da jagte der Vater seine Tochter aus dem Haus. Traurig ging Akiko durchs Dorf. Überall waren die Neujahrsvorbereitungen voll im Gange. Und so beachtete niemand die Tochter des Schmieds. Sie folgte der Straße, bis sie ins Nachbardorf kam. Sie fror und war hungrig, doch sie fand keinen Dienst, um sich das bisschen Essen und ein Nachtlager zu verdienen. Überall wies man sie hartherzig der Tür. Akiko konnte vor Schwäche kaum noch laufen, und so klopfte sie an die Tür eines Wirtshauses und bat um etwas heißen Tee. »Herr Wirt, ich habe kein Geld, aber ich will euch meine gesteppte Jacke als Pfand dalassen. Gebt mir doch etwas Warmes zu essen.«
»Da könnte jeder kommen«, antwortete der Wirt. »Ich gebe dir zu essen und dann bekomme ich nichts für die Jacke. Nein, erst lasse ich die Jacke verkaufen. Dann werden wir ja sehen, was sie wert ist.«
Akiko zog die Jacke aus und blieb im leichten Kimono vor dem Haus stehen. Der Wirt schickte einen Knecht aus, um die Jacke zu verkaufen, und das Mädchen wartete vor Kälte, zitternd, bis er mit dem Geld zurückkam.
»Wenn er das Geld bringt, so esse ich etwas Warmes. Und gewiss bleiben noch ein paar Kupfermünzen für den weiteren Weg übrig. Vielleicht finde ich auch mitleidige Menschen, die mir Arbeit geben und mich bei sich übernachten lassen«, tröstete sie sich selbst.
»Lange wird es nicht dauern. Der Vater sieht sicher sein Unrecht ein und ruft mich zurück, denn eine solche Ungerechtigkeit kann es ja auf der Welt nicht geben.«
Die Gäste kamen und gingen. Diener und Knechte liefen aus dem Haus und wieder hinein, aber niemand beachtete das an der Schwelle kauernde Mädchen. Schließlich, als sie es vor Kälte und Hunger nicht mehr aushielt, rief sie leise den Wirt.
»Was belästigst du mich, Bettelgesindel? So jung und treibt sich schon herum. Du musst ja ein schönes Früchtchen sein. Mach, dass du fortkommst. Du vertreibst mir noch die Kunden«, fuhr der Wirt sie an.
Akiko erinnerte ihn mit bebender Stimme an die Jacke, die sie ihm zum Verkauf gegeben hatte. »Es war eine gute Jacke, und sicher habt ihr viel dafür bekommen, dass ihr mir warmen Reis mit Fisch und ein Schälchen heißen Tee dafür geben könnt.«
»Haha, sie will mir eine Jacke gegeben haben«, lachte der Wirt verächtlich. »Eine schöne, wertvolle Jacke. Ein ganzes Vermögen. Ha, und ein Beutel mit Geld hast du mir wohl auch anvertraut. Der scheint dir auch noch zu fehlen. Hat man je eine solche Unverschämtheit gehört? Ich werde einer Bettlerin die Jacke verkaufen. Weißt du, wenn du eine gute Jacke hättest, würdest du schön zu Hause sitzen und dich nicht in den Dörfern herumtreiben.«
Der Wirt schrie so laut, dass die Gäste aus dem Haus gelaufen kamen und das arme Mädchen verspotteten. Akiko begann zu weinen. Ja, die Kälte und der Hunger waren schrecklich, aber nichts tat so weh wie diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit.
»Hier hast du«,
der Wirt warf ihr einen harten Kloß und einen geflickten Sack hin, »damit du siehst, dass ich ein mitleidiger Mensch bin und an diesem Feiertag nicht einmal eine so unverschämte Bettlerin wie dich mit leeren Händen von meiner Schwelle weggehen lasse. Und nun mach, dass du fortkommst, sonst hetze ich die Hunde auf dich.« Akiko warf sich den geflickten Sack über und lief unter dem Gespött und Gelächter der Gäste schamrot aus dem Dorf. Nur fort von hier. Erst am Waldrand machte sie Halt. Es begann zu schneien, und das Mädchen wusste weder, wo sie war, noch wohin sie sich wenden sollte. Verzweifelt sagte sie sich, »Auf dieser Welt erwartet mich nichts Gutes. Soll ich den Menschen zum Gespött irgendwo am Weg verhungern oder erfrieren? Nein, lieber setze ich meinem Leben ein Ende. Ich will in den Wald gehen und mich von den Wölfen auffressen lassen.« Und um ihren grausigen Beschluss in die Tat umzusetzen, wich sie vom Weg ab und trat in den finsteren Wald. In den Bergen gibt es viele Wölfe und im Winter sind sie hungrig. Sicher werden sie bald kommen und meiner Pein für immer ein Ende bereiten, überlegte sie. Unter solchen Gedanken kam sie auf eine kleine Lichtung, setzte sich auf einen Stein und wartete auf die Wölfe. Langsam brach die Dämmerung herein, der Schnee fiel immer dichter. Im Wald war es still, kein Blatt bewegte sich und nicht der leiseste Laut war zu hören. »Vielleicht ist dies nicht der richtige Dorf«, dachte Akiko, als sich kein Wolf blicken ließ. »Ich war ja noch nie im Wald und weiß nicht, wo sich diese Tiere aufhalten. Ich werde sie suchen müssen.« Und so ging sie weiter. Sie bahnte sich einen Weg durch dichtes Gestrüpp, lief einsame Wege entlang und rief ständig, »Wolf, lieber Wolf, so komm doch und friss mich auf, ich will nicht mehr leben.« Lange war sie durch den Wald geirrt, als auf einmal etwas im Gebüsch am Wege knackte. Die Zweige schoben sich auseinander und ein riesiger violetter Wolf mit großen roten Augen sprang heraus. Er duckte sich, als wollte er jeden Augenblick auf Akiko stürzen, bleckte die scharfen Hauer und sah das Mädchen durchdringend an. Akiko blieb stehen und verstummte. Jetzt, da sie die scharfen Zähne vor sich sah und den heißen Atem des Wolfes spürte, bekam sie doch Angst. Aber dann dachte sie an all die Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten, die ihr die Menschen angetan hatten, und an den Hungertod, der sie erwartete, und ihr Entschluss wurde wieder fest. Sie sah den Wolf zwar furchtsam an, doch sprach sie mit fester Stimme: »Friss mich auf, Wolf! Mich erwartet auf der Welt nichts Gutes mehr.« Der Wolf duckte sich noch mehr, blinzelte und schaute Akiko scharf an. Dann setzte er sich auf die Hinterläufe und sprach unerwartet freundlich: »Nein, dich fresse ich nicht. Ich fresse keine Menschen, wenigstens keine anständigen. Und du bist ein Mensch, wie er sein sollte. Dein Unglück kommt nur daher, dass du zu vertrauensselig bist und die guten Menschen nicht zu erkennen vermagst. Doch ich will dir helfen.« Er zupfte sich vorsichtig zwei Wimpern aus und reichte sie Akiko. »Wenn du wissen willst, wen du vor dir hast, so halte diese beiden Wimpern vor deine Augen und sieh ihn dir genau an. Vertraue dem, der sich nicht verändert, so aufmerksam du ihn auch betrachtest. Mit einem solchen Menschen wirst du glücklich werden. Den anderen aber glaube nicht. Sie mögen schön tun, so viel sie wollen.« Überrascht dankte Akiko dem Wolf und kehrte um. Vor lauter Verwunderung hatte sie Hunger und Kälte vergessen. Bald fand sie aus dem Wald heraus und kam in ein Städtchen. Sie stellte sich an eine Wegkreuzung. Um sie herum wogte eine Menschenmenge. Einige trugen Körbe oder Reisigbündel auf dem Rücken. Die einen führten Pferde zum Markt, andere wieder schleppten ihre Einkäufe nach Hause. Und wie viele geputzte Frauen und würdige Männer kamen vorbei. Alle sahen ordentlich und ehrlich aus. Weshalb sollte sie diesen Menschen nicht vertrauen? Sie beschloss, das Mittel des Wolfes auszuprobieren, hielt sich die Wimpern vor die Augen und betrachtete den Trubel. Oh, wie veränderten sich auf einmal all die würdigen und ehrlich dreinschauenden Städter. Zum Beispiel die ehrwürdige Matrone, die dort in schwere Seide gekleidet einherschritt, umgeben von Dienern und einer Kinderfrau, die einen kleinen Knaben an der Hand führte. Über dem Seidenkimono trägt sie einen Hühnerkopf, der hungrig nach allen Seiten pickt. Und die Dienerinnen sind lauter Mäuse. Dort naht ein Beamter mit seinem Gefolge. Über dem steifen Kragen des Festtagskimonos erhebt sich stolz ein Schweinekopf. Aus einer Nebenstraße kommt ein Kaufmann. Aus seinem Fuchskopf schauen schlaue Äuglein flink nach allen Seiten. Wohin Akiko auch sieht, überall erblickt sie nichts als Tierköpfe. Nirgends ein menschliches Antlitz. Das Mädchen wurde traurig. So ist das also. Lebt denn in der ganzen Stadt kein einziger wahrer Mensch? Schon wollte sie die Hoffnung aufgeben, da sah sie einen jungen Köhler, in ärmlicher Kleidung und mit einem Sack Holzkohle auf dem Rücken näher kommen. Er ging langsam. Man merkte, dass er einen weiten Weg hinter sich hatte. Zögernd legte Akiko noch einmal die Wimpern an die Augen. Was für ein Tier würde wohl diesmal anstelle des vertrauenerweckenden Gesichtes sie erblicken? Sie schaute aufmerksam. Der Köhler veränderte sich nicht. Sie mochte die Wimpern drehen und wenden, wie sie wollte, und ihre Augen noch so anstrengen, der Köhler behielt seinen hübschen Jünglingskopf. Akiko freute sich. Doch wie sollte sie den fremden Mann ansprechen? Was würde er von ihr denken? Also beschloss sie, dem Köhler heimlich zu folgen. So würde sie sehen, wo er wohnte, und unterwegs würde ihr schon etwas einfallen. Der Köhler tauschte seine Kohle auf dem Markt gegen Tee, Reis und Salz ein und lenkte dann, ohne sich irgendwo aufzuhalten, seine Schritte den Bergen zu. Akiko folgte ihm in einiger Entfernung und bemühte sich, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Der Jüngling war schnell zu Fuß und Akiko musste sich anstrengen, ihm zu folgen. Sie gingen an Reisfeldern vorbei und schlugen dann einen Waldweg ein. Hier entschwand der Köhler ihrem Blick. Er war jung und stark, Akiko aber vom Hunger und von der langen Wanderung geschwächt. Doch zum Glück sah sie in der Ferne Rauch aufsteigen. Dort war sicher der Meiler des Köhlers. Sie ging dem Rauch nach und kam wirklich auf eine Lichtung, wo neben einem Meiler eine kleine Hütte stand. Akiko näherte sich der Hütte und schaute hinein. Es war niemand darin. Aber auf dem Feuer stand ein Kessel mit Wasser. Der Köhler konnte also nicht weit sein. Müde setzte sich das Mädchen auf die Schwelle und wartete. Nach einer Weile trat der Bursche aus dem Wald, blieb ein Stück vor Akiko stehen und rief: »Bist du mir hierher gefolgt, bis hierher gefolgt, du Gespenst? Geh deiner Wege, bei mir findest du nichts.« Akiko stand auf, grüßte höflich und versicherte, sie sei kein Gespenst, sondern ein gewöhnliches Menschenkind. Schließlich schenkte der Köhler ihr Glauben. »Natürlich habe ich gemerkt, wie du mir von der Stadt aus nachgelaufen bist. Deshalb habe ich eine schnellere Gangart vorgelegt. Aber du bliebst immer hinter mir. Ich dachte, du wärst ein Gespenst. Ein Mädchen geht doch nicht allein in den Wald.« Deshalb bin ich auch nicht in der Hütte geblieben. Ich dachte mir, wenn mich das Gespenst nicht findet, wird es schon wieder verschwinden. Doch sag mir, was suchst du hier? Du siehst nicht aus wie eine Herumtreiberin. Zumindest hast du einmal bessere Tage gesehen. Akiko berichtete von ihrer bösen Stiefmutter und von den Ungerechtigkeiten ihres Vaters. Und auch davor, wie sie sich von den Wölfen hatte fressen lassen wollen. Schließlich bat sie den Köhler, sie in der Hütte zu lassen oder sie dort bleiben zu lassen. »Ich kann kochen und dir die Wirtschaft führen. Du wirst mit mir zufrieden sein.«
»Ich schon, aber ich weiß nicht, ob es dir bei mir gefallen wird. Ich bin ein einfacher Köhler, der sich mühselig von seiner Hände Arbeit ernährt. Bei mir geht es nicht zu wie in einem reichen Haus.«
Akiko jedoch hatte kein Verlangen nach Wohlleben. Sie war froh, ein Dach über dem Kopf zu haben und wünschte sich nichts sehnlicher, als bei dem Köhler bleiben zu dürfen. Und weil ihre Füße von der langen Wanderung schmutzig waren und sie die Hütte so nicht betreten wollte, fragte sie den Jüngling, wo sie sich waschen könnte.
»Hinter dem Meiler am Waldrand ist eine Quelle.«
Die Quelle war von Holzbalken eingefasst. Akiko beugte sich zu dem Wasser hinab, das funkelte, als ob sich die Sonne daran spiegelte.
Es ist doch schon Abend. Wo sollen jetzt die Sonnenstrahlen herkommen, fragte sie sich und schaute genauer hin. Der funkelnde Schein ging von den Kieseln auf dem Grunde der Quelle aus. Akiko nahm einen der Kiesel in die Hand und besah ihn sich genauer. Dann wusch sie sich die Füße und bückte sich, um von dem Wasser zu trinken, das aus einem Bambusrohr floss. Sicher holt der Köhler hier sein Wasser zum Kochen, dachte sie. Doch dann hielt sie erstaunt im Trinken inne. Was da aus dem Bambusrohr kam, war kein Wasser, sondern der feinste Reiswein. Akiko nahm einen der goldenen Kiesel und eilte zur Hütte zurück. »Weißt du, was das für ein Stein ist?«, fragte sie den Köhler. »Natürlich!« Das ist ein ganz gewöhnlicher Stein. In der Quelle und rundum gibt es genug davon. Sie sind sehr schön. Schau nur, wie sie glänzen. Und sie verlieren ihren Glanz auch nicht, wenn sie trocken sind, sagte der Köhler. Sieh nur, ich habe meine Feuerstelle damit geschmückt. Und wenn du willst, kann ich den ganzen Weg zur Quelle damit pflastern. So viele liegen hier herum.
Das ist kein Stein. Das ist reines Gold, erklärte ihm Akiko. Dafür kannst du in der Stadt bekommen, was du willst, und brauchst dein Brot nicht mehr so mühselig zu verdienen.
Für einen Stein sollte ich Reis bekommen? Dir hat gewiss die Müdigkeit die Sinne verwirrt. Für Kohle, ja, dafür kann ich in der Stadt etwas eintauschen. Wenn ich nur genug davon hätte.
Der Köhler ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Und weißt du auch, was aus dem Bambusrohr bei der Quelle fließt?« »Was soll es schon sein?« brummte der Köhler. »Gutes, reines Wasser. Ich trinke es seit vielen Jahren und noch nie ist mir etwas passiert.«
Akiko musste lachen. Ihre gute Laune kehrte zurück.
»Gutes, reines Wasser? Ja, weißt du denn nicht, dass es der beste Reiswein ist, den ich je getrunken habe?« Und dann erklärte sie dem jungen Köhler, inmitten welcher Reichtümer er bisher sein Leben kümmerlich gefristet hatte. »Gleich morgen schaffen wir etwas von dem Gold in die Stadt und tauschen es für Geld ein. Und dann lassen wir Handwerker kommen und bauen an der Reisweinquelle ein Wirtshaus. Du wirst staunen, wie gut wir leben werden.« Der Köhler wollte dem Mädchen zwar nicht glauben, doch als er sah, wie die traurige und müde Akiko auflebte und fröhlich wurde, mochte er sie nicht betrüben. So trugen sie gleich am nächsten Morgen die goldenen Kiesel in die Stadt. Und es dauerte nicht lange, da stand auf der Lichtung das Wirtshaus zum verlorenen Meiler. Schon bald war es wegen seines guten Weines und seiner freundlichen Wirtin in der Umgebung bekannt. Und von weit und breit kamen Händler und Samurai gezogen und kehrten bei Akiko ein. Auf der Lichtung ging es immer lustig zu. Nach den hohen Gästen kamen auch die weniger Edlen und schließlich all das fahrende Volk, Mönche, Bettler und Bettlerinnen. Aber die Wirtin hatte für alle ein freundliches Lächeln. Und was war inzwischen in Akikos Dorf geschehen? Als der Vater Akiko aus dem Haus gejagt hatte, fand die Stiefmutter endlich Ruhe. Nur musste sie nun alle Arbeit allein verrichten. Und so war sie bald wieder genauso unzufrieden wie zuvor, bis sie schließlich an ihrem mürrischen Wesen starb. Doch auch dem Schmied wollte nichts mehr gelingen. Es war wie verhext. Seine Sensen, die sonst in der ganzen Umgebung begehrt gewesen waren, brachen auf einmal in zwei, noch ehe sie den ersten Schnitt getan hatten. Wollte er eine gute Hacke schmieden, so wurde eine schlechte Axt daraus. Vergebens zankte er mit dem Lehrjungen und entließ die Gehilfen.
Die Werkstatt verkam immer mehr, bis ihm nichts mehr blieb und er betteln gehen musste. Und so kam der alte Schmied eines Tages mit einem Häuflein Bettler zu dem Wirtshaus zum verlorenen Meiler. Er erkannte seine Tochter nicht. Doch er war überrascht, als man ihm anstelle grober Schimpfworte eine Schüssel fetter Suppe und ein Schälchen des besten Reisweins vorsetzte. Diese Gastfreundlichkeit armen Bettlern gegenüber erinnerte ihn an seine Tochter. War sie doch ebenso freundlich und mitleidig gewesen wie diese Wirtin. Erst jetzt wusste er, was ein freundliches Wort für einen gequälten und müden Menschen bedeutete. Und er bereute, damals so voreilig und unüberlegt gehandelt zu haben. Ach, meine Akiko, was mag aus ihr geworden sein? Ob sie wohl auch so unglücklich durch die Welt irrt wie ich oder gar umgekommen ist? So seufzte der Alte und Tränen rannen ihm über die Wangen. Akiko bediente unweit davon ihre Gäste, aber ein unbestimmtes Gefühl zog sie zu dem alten Bettler hin. Jener alte Mann kam ihr bekannt vor, bis sie endlich in ihm ihren Vater erkannte. Lange zögerte sie, ob sie sich zu erkennen geben sollte. Sie dachte an all das Ungemach und die bösen Worte, mit denen er sie aus dem Haus gejagt hatte. Doch als sie die bitteren Tränen sah, die der Alte um seine Tochter weinte, vergaß sie alles und trat zu ihm. »Vater, weint nicht mehr. Ich bin eure Akiko.« »Akiko, mein Töchterchen«, schluchzte der Schmied. »Siehst du, so hat mich das Schicksal für meine Ungerechtigkeit bestraft.« Akiko rief auch ihren Mann herbei. Und dann weinten sie alle drei und schließlich erzählten sie sich gegenseitig ihr Schicksal. Der alte Schmied blieb bei seiner Tochter und deren Mann und sie lebten glücklich und zufrieden. Und später erzählte der Alte seinen Enkeln immer wieder die Geschichte ihrer Eltern und des Gasthauses zum verlorenen Meiler. Die Wolfswimper, ein Märchen aus Japan.